Deutschlandfunk.
Ein Käfig steht in dem Gerichtssaal in Damaskus. Drin sitzt ein Mann in gelb-schwarz gestreifter Häftlingskleidung, dem schlimmste Verbrechen vorgeworfen werden. Hunderte Menschen sind gekommen, um zu sehen, wie dem Cousin des früheren syrischen Diktators Bashar al-Assad der Prozess gemacht wird. Wasim Mugdad verfolgt den Prozess aus Deutschland. Er ist 2014 vor Bürgerkrieg und Folter in Syrien geflüchtet.
Auf jeden Fall verändert jetzt dieser Prozess für Syrien viel, weil zum ersten Mal ein Offizier ist in Syrien auf dem Weg, verurteilt zu werden wegen Folter, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und das ist ein Novum in Syrien.
Wie Vertreter des Assad-Regimes in Syrien angeklagt werden und ob das Gerechtigkeit bringt. Darum geht's bei uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News hört ihr jeden Wochentag Menschen, die von einer Nachricht direkt betroffen sind. Wir hören ihre Perspektiven und dazu gibt's die Hintergründe. 2011 erreicht der arabische Frühling Syrien. Viele SyrerInnen protestieren gegen das autoritäre Regime von Bashar al-Assad und fordern ein Ende der Korruption, freie Wahlen und Demokratie. Die Assad-Regierung reagiert mit Gewalt, setzt das Militär gegen die eigene Bevölkerung ein, verhaftet, foltert und tötet Demonstrierende. Auch er ist damals betroffen.
Mein Name ist Wasim Mugdad und ich bin Musiker und Menschenrechtsaktivist und ich war auch als Arzt in Syrien tätig.
Wasim, nimm uns mal mit in die Situation, in der du zum ersten Mal verhaftet wurdest. Wie war das?
Das war Anfang August 2011. Ich war in einer Demo in einer Nachbarschaft von Damaskus, heißt Midan. Und ich und ein Freund von mir wurden aus der Straße geschleppt und inhaftiert mit so brutalen Schlägen und die Augen wurden gebunden. Dasselbe ist dann in meiner zweiten Inhaftierung einen Monat später, so Ende September. Diesmal aber aus Duma, eine Stadt neben Damaskus. Und ich wurde mit zwei anderen Freunden aus der Straße auch entführt von der Geheimdienste wegen einer Teilnahme bei einer Demo. Mhm. Und da hat der Schlagen und Schimpfen angefangen aus der Straße und dann in der ersten Bus und dann zweiten Bus und dann mit dem Ankommen weitergeschlagen und dann wurden wir in kleine Zimmer so im Haft. Wir waren über 80 Leute in einem 22 Quadratmeter Zimmer. Mhm. Und Essen war sehr knapp. Medizinische Versorgung war nicht existent, kein Kontakt mit Außenwelt. Auch beim Vernehmung gab es Schläge und Folter und Stresspositionen für stundenlang. Ich wurde entlassen dann im Oktober 2011.
Wie war das dann? Hast du dann für dich entschieden, ich muss hier weg, direkt danach?
Nee, ich bin weiter zu Demonstrationen, aber auch die friedliche Revolution in dieser Zeit wurde mehr militarisiert und als Antwort auf die Brutalität der Regime. Deswegen habe ich mich entschlossen, weil ich auch Medizin studiert habe, als Arzt tätig zu werden, ehrenamtlich zu arbeiten und um die Leute zu helfen. Und da habe ich von Ende 2012 bis Anfang 2014 geblieben. Und dann Anfang 2014 wurde ich inhaftiert für das letzte Mal in Syrien von Geheimdiensten für etwa 2 Monate wegen meiner Tätigkeit als Arzt in oppositionelle Region. Und dann am Ende von dieser Haft, als ich entlassen wurde, habe ich beschlossen, Syrien zu verlassen und nach Deutschland zu kommen.
In Syrien eskaliert damals der Krieg. Oppositionelle Milizen kämpfen gegen Assads Armee. Andere Länder greifen ein, liefern Waffen und unterstützen entweder Assad oder seine Gegner. Und in Deutschland passiert etwas, das zum weltweit ersten Strafprozess um die Staatsfolter in Syrien führt. Unter den Geflüchteten erkennen mutmaßliche Folteropfer zwei Täter. Sie werden 2019 festgenommen und in Koblenz angeklagt. Einer der Zeugen ist Wasim. Er sitzt hier in Deutschland vor Gericht einem der Männer gegenüber, der für das verantwortlich ist, was ihm in Syrien angetan wurde. Wasim, wie ist es dazu gekommen?
Die ECCHR, Europäisches Zentrum für Constitutional and Human Rights, hat mich kontaktiert durch persönliche Bekannte, durch die Rechtsanwältin Jumana Saif. Und weil sie kennt meine Geschichte, dass ich in diese Zeitfenster von September bis Oktober 2011 inhaftiert war in Al-Khatib. Und sie haben schon gearbeitet an diesem Fall der Angeklagte damals, weil sie wussten, dass er war tätig in dieser Zeit in der Staatssicherheitsapparatus. Und dann am Anfang wollte ich als Zeuge aussagen, dann als ich auch gelernt über meine Rechte als Nebenkläger, dann war ich auch mehr engagiert, auch als Nebenkläger in diesem Prozess.
Mhm. Das heißt, jemand, der involviert war in das, was dir angetan wurde, ist jetzt verurteilt?
Ja, er hat jetzt lebenslang hier in Deutschland bekommen.
Mhm. Weißt du, was aus den anderen Menschen geworden ist? Also die dir das damals angetan haben?
Leider weiß ich nicht, was mit den anderen Menschen, die mich entführt und gefoltert im Gefängnis passiert ist. Aber jetzt, wegen dieser neuen Prozesse, die in Syrien stattfinden, hat man Hoffnung vielleicht auf mehr Aufklärung und auf ein bisschen mehr Gerechtigkeit.
Das Oberlandesgericht in Koblenz verurteilt damals Anwar R. unter anderem wegen Mordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als Vernehmungschef in einem Geheimdienstgefängnis hat er Folter verantwortet. Viele Gefangene sind gestorben. Und dieser Prozess in Koblenz, der ist wichtig für den, der gerade in Syrien stattfindet.
Das ist ein bisschen die Vorlage, oder das ist natürlich auch das, woran man sich jetzt orientiert. Sehr viele Nichtregierungsorganisationen, die sitzen jetzt in Damaskus in den Gerichtssälen und schauen genau zu, wie das dort abläuft, ob das also rechtsstaatlichen Prinzipien auch gerecht wird.
Ihr hört gerade
Christine Hellberg, freie Journalistin, Politikwissenschaftlerin, hat 7 Jahre aus Damaskus berichtet über die Länder der Region und bin jetzt Analystin und Nahostexpertin von Berlin aus.
Gucken wir uns den Prozess in Damaskus genauer an. Wer genau muss sich dort jetzt verantworten?
Angeklagt ist Atif Najib. Das ist der Cousin des früheren Machthabers Bashar al-Assad und er ist der hochrangigste Vertreter des Assad-Regimes, der bisher überhaupt verhaftet wurde und jetzt eben zur Rechenschaft gezogen werden soll. Er war der Sicherheitschef in der südsyrischen Provinz Daraa im Jahr 2011 und das war ja der Beginn der Revolution in Syrien damals. Und er hat damals im Grunde als Geheimdienstchef dieser Provinz auch ein bisschen die Revolution mit ausgelöst, denn es waren ja die Schulkinder in Daraa, da erinnern sich manche vielleicht noch daran, die damals an die Schule gesprayt hatten, dass jetzt Bashar al-Assad der Nächste sei, der stürzen müsse. Und diese Schulkinder wurden verhaftet und gefoltert. Und dafür ist er verantwortlich gewesen, Atif Najib. Die Familienangehörigen, die Eltern dieser Kinder sind damals zu ihm gegangen und haben gesagt, lasst unsere Kinder frei, das sind nur Schulkinder. Und er soll eben gesagt haben, vergesst diese Kinder, geht nach Hause und macht neue. Und wenn ihr ein Problem habt, dann können wir euch gerne dabei helfen. Das ist also wirklich Menschenverachtung pur. Deswegen ist dieser Mann eben in Syrien auch so verhasst und trägt eine sehr große Verantwortung für die Geschehnisse, die ja dann die letzten 14, 15 Jahre in Syrien auch zu diesem furchtbaren Krieg geführt haben.
Ja, Bashar al-Assad selbst ist ja auch angeklagt, aber der ist ja nach Russland geflohen. Also was kann das denn bringen, wenn da jemandem der Prozess gemacht wird, der gar nicht da ist?
Ja, es sind neben Atif Najib insgesamt 8 weitere Personen angeklagt, darunter eben sehr prominent Bashar al-Assad selbst und sein Bruder Maher al-Assad, der ja auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Geheimdienstapparat immer gespielt hat. Das ist natürlich eine Formalität, weil er nicht dort ist. Auf der anderen Seite will man natürlich ganz klar machen, dass man auch wirklich die Verantwortlichen dieser Verbrechen jetzt zur Rechenschaft ziehen möchte. Und Ahmed Eschada, der neue Übergangspräsident, war ja auch schon zweimal in Moskau, hat dort Wladimir Putin getroffen, den russischen Machthaber, hat auch die Auslieferung Assads gefordert. Das wurde ihm natürlich verwehrt. Aber es gibt schon auf jeden Fall eigentlich das Ziel dieser Übergangsregierung, dass man diese hochrangigen Vertreter des Assad-Regimes auch in Syrien irgendwie vor Gericht stellen möchte, um ganz klar irgendwie für eine Versöhnung und für diese Aufarbeitung auch was zu tun innerhalb des Landes.
Ja, wie gut ist denn Syrien überhaupt schon vorbereitet auf so eine Art von Prozess? Also ich meine, es braucht da ja eine klare Gesetzesgrundlage und überhaupt auch ein funktionierendes Justizsystem. Können wir davon schon sprechen?
Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil man braucht eigentlich auch ein neues Strafgesetzbuch. Da gibt es jetzt eine Vorlage, die entworfen wurde. Die muss aber eigentlich durch das neue formierte Parlament erstmal beschlossen werden. Und das Parlament ist noch nicht zusammengetreten. Da gab es ja im letzten Oktober eine Wahl, die nicht wirklich eine Wahl war. Es war mehr ein Ernennungsprozess. Also das Parlament arbeitet noch nicht. Deswegen wurde noch nicht das neue Strafgesetz beschlossen. In diesem neuen Strafgesetz müssten zum Beispiel auch so die ganz schlimmen Verbrechen aufgenommen werden. Also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, das Verbrechen der Aggression. Das ist ja nach dem Völkerstrafrecht, sind das ja diese wichtigen Verbrechen. Und deswegen können jetzt Leute, die nach dem bisherigen Strafgesetz in Syrien vor Gericht gestellt werden, können eben nur für Mord, für Folter, für diese anderen Verbrechen angeklagt werden. Und da hat eben auch die Übergangsregierung ganz klar gesagt, also wir werden kein Urteil sprechen, bevor wir nicht dieses neue Strafgesetz in Kraft haben. Und das ist eben die Hoffnung, dass es in den nächsten Monaten passiert.
Das heißt, der Prozess hat schon angefangen, aber die Gesetzesgrundlage gibt es noch nicht.
Es gibt die Gesetzesgrundlage von früher. Also solange wir kein neues Strafgesetz haben, gilt das alte von früher. Und es gibt jetzt so ein hybrides System, sagen die. Also man nimmt ein bisschen was aus dem internationalen Gericht. Man hat ja auch internationale Abkommen anerkannt. Man muss aber eigentlich auf der Grundlage der bisherigen Gesetze erstmal diese Prozesse führen.
Ja.
Was ja auch passiert ist und was eben auch eigentlich ein Zeichen ist, dass das diese Übergangsregierung auf jeden Fall ernst nimmt. Es sind ja zwei Kommissionen eingesetzt worden. Eine nationale Kommission für Übergangsjustiz und eine Kommission für vermisste Personen. Das war schon im letzten Mai. Und die arbeiten jetzt ja auch zu diesem Thema Übergangsjustiz. Da gibt es ein bisschen Kritik daran, wie ernst das gemeint ist und dass man da natürlich genau überprüfen muss, welche Richter da jetzt im Amt bleiben und eben die Erarbeitung eines neuen Strafgesetzes. Aber der gute Wille ist, glaube ich, erstmal da und die Frage ist eben, mit wie viel Glaubwürdigkeit das jetzt am Ende alles umgesetzt wird.
Dann lassen Sie uns mal drauf schauen, wie gut das, was in Syrien, was in den Gefängnissen passiert ist, überhaupt nachweisbar ist. Also wie wurden zum Beispiel Beweise gegen die Angeklagten gesammelt, zum Beispiel zu den Folterungen im Gefängnis?
Also das, was in Syrien vom Assad-Regime an Verbrechen begangen wurde, ist ja hervorragend dokumentiert, weil das Assad-Regime selbst so umfangreich Buch geführt hat über die eigenen Verbrechen. Das heißt, wir haben ja wirklich kilometerweise Dokumente und Aktenschränke, die ausgewertet werden, die gefunden wurden, jetzt nicht nur nach dem Sturz des Regimes im Dezember 2024, sondern die schon in den Jahren zuvor gesammelt wurden, vor allem von Nichtregierungsorganisationen, von Syrern im Exil. Es gibt verschiedene Organisationen, die sich gegründet haben, nur mit diesem Ziel zu dokumentieren, welche Verbrechen das Assad-Regime begangen hat. Wir haben die Fotos des ehemaligen Militärfotografen Cäsar, die er ins Ausland geschmuggelt hat. Auch da ist genau sichtbar, welche Person in welcher Geheimdienstzentrale zu Tode gefoltert wurde. Diese Gefangenen, diese getöteten Gefangenen tragen Nummern. Also wir haben ein Ausmaß an Beweisen, das wirklich historisch ist, was in anderen Fällen von solcher staatlichen Gewalt eben auch es bisher nicht gab. Das heißt, das Problem ist eigentlich weniger die Beweislage. Es gibt ja auch jetzt wahnsinnig viele Zeugenaussagen. Also im Falle von Atif Najib haben sich schon mehr als 70 Personen gemeldet als Nebenkläger, die natürlich aussagen können, was damals passiert ist. Also wir haben eigentlich nicht das Problem, dass es nicht genug Beweise gibt, sondern es geht eben jetzt darum, diese Menschen zu finden, sie vor Gericht zu stellen und zu schauen, wie hochrangig sind die Personen. Und wird diese neue Übergangsregierung lieber hier und da kleinere Offiziere zum Beispiel verhaften und anklagen und nicht wirklich die Hauptverantwortlichen? Denn das ist ja für die Menschen in Syrien so wichtig, denn es war ein riesiger Geheimdienstapparat und die Hauptverantwortlichen müssen ja irgendwie dafür gerade stehen und nicht nur die vielen kleinen Rädchen, ne? Der Geheimdienstoffizier XY, der Leute getötet hat und der irgendwie eigentlich vor allem Befehlsempfänger war.
Es gibt aber ja auch Kritik daran, dass jetzt ausgerechnet die neue Regierung, die ja auch sehr umstritten ist, diesen Prozess führt.
Es muss natürlich die neue Regierung jetzt solche Prozesse in Gang setzen, das ist richtig, aber weil es ja nach wie vor auch viel Gewalt gibt im Land, weil es ja auch Verbrechen gibt dieser neuen Sicherheitskräfte der Übergangsregierung, deswegen ist es umso wichtiger, dass auch das aufgearbeitet wird. Wozu man bisher nicht bereit ist, ist die Verbrechen während des Krieges von diesen verschiedenen islamistischen Milizen aufzuarbeiten. Das ist ein großer Vorwurf, dass man sich vor allem fokussiert auf die Verbrechen des Assad-Regimes und das eben weniger beachtet, was man selber eigentlich auch für Verbrechen begangen hat. Da sind die Relationen natürlich auch unterschiedlich. Aber das Dilemma, vor dem auch die Übergangsregierung steht, das zeigt sich sehr deutlich bei einem Fall, der auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, nämlich des Tadamon-Massakers. Das war mehrere Massaker ab dem Jahr 2013. Und da steht jetzt der Geheimdienstoffizier auch vor Gericht. Der wurde verhaftet. Ganz viel Aufsehen hat er erregt, Amjad Yousef, weil es ein Video gibt von diesem Mann, wie er die Leute erschießt und in eine Grube stößt und die Leichen werden dort angezündet. Ganz furchtbares Massaker. Aber der Hauptverantwortliche für diese Massaker ist ein anderer, nämlich Fadi Sakar. Und mit dem arbeitet die Übergangsregierung bisher zusammen, weil man sich Informationen verspricht von dieser Person. Da ist so viel Druck entstanden, dass die Übergangsregierung sagt, okay, Fadi Sakar, wir haben ihn genutzt als Kronzeuge, aber jetzt wird er doch wohl auch vor Gericht gestellt werden. Und das sind so Prozesse, dafür ist es sehr wichtig, dass Leute kritisch draufschauen und dafür sind diese zivilgesellschaftlichen Gruppen auch ganz entscheidend.
Wie schaut Wasim Mugdad also auf diesen Prozess, der für viele so wichtig ist, aber eben auch so kritisch gesehen wird?
Das zu sehen, dass in Damaskus jetzt so ein Prozess anfängt, das löst sehr viele positive Gefühle, aber auch, muss ich sagen, die Gefühle sind auch gemischt, weil zum Beispiel die jetzige Regierung, die dieses Prozess sozusagen ermöglicht, beinhält auch Verbrecher in meiner persönlichen Beobachtung. Und ihre Verbrechen sind nicht aufgeklärt. Aber das ist zur Seite. Das Prozess selbst und die gesellschaftliche Diskussion momentan über was passiert damals und was ist Gerechtigkeit und wie können wir zusammenleben. Das finde ich sehr eine positive Entwicklung, die wir als Sura seit Jahrzehnten anstrebten. Und jetzt ist das zuerst möglich.
Was wünschst du dir denn jetzt?
Ich wünsche mir mehr Diskussion, mehr Perspektive von Gesellschaft zu hören, die Opfer und ihre Angehörige zu hören. Da liegt wirklich der Leid, viel Leid. Und jetzt dieses Leid soll gehört und aufgeklärt, damit wir nicht in einem ähnlichen Zustand wieder in die Zukunft kommen.
Das heißt, du würdest auch sagen, dieser Prozess und dass man jetzt die Opfer hört, das verändert auch was für Syrien?
Auf jeden Fall verändert jetzt dieser Prozess für Syrien viel, weil zum Beispiel das zum ersten Mal ein Offizier ist in Syrien auf dem Weg verurteilt zu werden wegen Folter, systematischer Folter, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und das ist ein Novum in Syrien. Das ist unser Nürnbergs-Moment.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion der Folge hatten Anne-Kathrin Eutin und Justus Wolters. Produziert hat Schukri Gustmann. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.